Ja, gehen wir erstmal auf den Inhalt des Vortrags. Was möchte ich heute mit Ihnen anschauen? Als erstes, was ist überhaupt die psychische Gefährdungsbeurteilung? Das scheinen ja die meisten von Ihnen zu kennen. Warum ist diese nötig? Wie wird die psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? Und was ist dabei so besonders? Dann, was sind aktuelle Entwicklungen und wie sieht die gelebte Praxis tatsächlich aus? Wie setzen das die Unternehmen um? Wie wird geprüft? Und dann am Ende schauen wir uns noch Maßnahmen an und Prävention zur Verringerung von psychischen Erkrankungen beziehungsweise psychischen Gefährdungen. Genau, was ist die psychische Gefährdungsbeurteilung? Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist praktisch die Ermittlung und Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen psychischen Belastung am Arbeitsplatz. Mit dem Ziel, die Verhinderung beziehungsweise die Reduktion von negativen Auswirkungen von psychischen Belastungen gerade auf den Arbeitnehmer. Die psychische GBU gibt es seit 2013 und ist seitdem Bestandteil § 5 im Arbeitsschutzgesetz. Diese gibt es schon seit 1996, also seit knapp 25 Jahren. Genau, neu hinzugekommen ist die psychische Gefährdungsbeurteilung seit 2013. So soll der Ablauf aussehen. Das ist entwickelt worden von der GDA. Die GDA ist die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie. Das ist praktisch eine Plattform von Bund, Ländern und den Unfallversicherungsträgern mit dem einfachen Ziel, den Arbeitsschutz in den Betrieben zu verbessern. Dort werden Arbeitsschutzziele definiert und Beratungskonzepte entwickelt und auch Regeln und Vorschriften entworfen. Wer hat die Verantwortung für die Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung? Das haben immer die Unternehmen selbst. Egal, wie viele Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, schon ab einem Mitarbeiter muss man es tun. Form der Durchführung ist bislang nicht vorgeschrieben. Also es gibt da keine Standards oder Vorschriften, wie es gemacht werden soll. Das hat der Gesetzgeber mit Absicht so gemacht, damit sich die Firmen erstmal langsam an das Thema herantasten können und nicht gleich damit überfordert sind. Es existieren aber Handlungsempfehlungen auch wieder durch die GDA. Durchgeführt werden kann die psychische Gefährdungsbeurteilung natürlich vom Unternehmen selbst, aber auch von fachkundigen Personen, die dafür beauftragt werden. Also zum Beispiel von spezialisierten Mitarbeitern des Gesundheitsmanagements oder von Arbeitssicherheitsexperten. Die Verantwortung hat aber, wie gesagt, das Unternehmen. Wie ist die Wirkung auf Mitarbeiter und Unternehmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung? Die psychische Gefährdungsbeurteilung schützt die Arbeitnehmerin vor den psychischen Erkrankungen, vor psychosomatischen Erkrankungen, vor negativen Auswirkungen im persönlichen und beruflichen Kontext und führt langfristig, wenn es gut gemacht ist, zu Kompetenzentwicklung, persönlichem Wachstum, Weiterentwicklung und Gesundheitsförderung. Und auch die Unternehmen haben große Vorteile, denn die Krankheitstage und Fehlzeiten werden verringert, Störungen im Betriebsablauf reduziert, die Zusammenarbeit optimiert und das hat positive Effekte auf das Betriebsklima, die Motivation und die Leistungsfähigkeit. So bleibt die Leistungsfähigkeit und die Produktivität des Unternehmens nicht nur erhalten, sondern sie kann dadurch sogar gesteigert werden. Warum gibt es nun die psychische GBU? Warum hat der Gesetzgeber 2013 gesagt, so, das muss auf jeden Fall gemacht werden? Wir schauen uns hier mal eine Statistik an von der DAK über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Und hier kann man ganz gut erkennen, warum es die psychische GBU geben musste, weil nämlich die Krankheitstage wegen psychischen Belastungen so stark angestiegen sind. Hier im Vergleich aller Erkrankungsgruppen ein Anstieg 30%. Etwa über diesen über 20-jährigen Zeitraum und die psychischen Erkrankungen haben eine Steigerungsrate von über 200%. Das führt dazu, dass zum Beispiel im Jahre 2020 jeder Arbeitnehmer in Deutschland an etwa 3 Tagen im Jahr wegen psychischen Erkrankungen zu Hause geblieben ist. Noch eine Zahl von der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2019. Das sind die durchschnittlichen Kranktage. Die liegen bei ungefähr 40 Tagen. Also wenn man psychisch krank ist, dann sind die durchschnittlichen Kranktage etwa 40 Tage. Hier nochmal eine interessante Korrelation parallel, nämlich zum Anstieg der Fehltage stieg auch die Nutzung der Smartphones. Und hier kann man schon wahrscheinlich ein bisschen erkennen, woran es denn liegen könnte. Hier sehen wir auch über einen ähnlichen Zeitraum die gestiegene Nutzung der Smartphones. Mittlerweile besitzen 50% der Weltbevölkerung ein Smartphone. Dann gibt es noch ein interessantes Phänomen aus dem letzten Jahr. Hier nochmal Daten der DAK. die das erste Halbjahr 2021 schon ausgewertet hat. Es gab hier letztes Jahr 22% weniger Fehltage insgesamt. Das lag hauptsächlich daran, dass es weniger Atemwegsinfekte gab und durch dieses Abstand halten, Maske tragen, Desinfektionsmittel benutzen, deswegen weniger Fehltage insgesamt, aber 11,5% mehr Tage wegen psychischen Erkrankungen. Das ist eine immense Steigerung. Ja, warum das Ganze? Warum sind die psychischen Erkrankungen so stark gestiegen? Hier ein paar Bereiche bzw. Beispiele, die das so ein bisschen verdeutlichen sollen. Hier haben wir als erstes eine beschleunigte digitale Arbeitswelt, die Dynamisierung von Raum, Zeit und Struktur. Also dieses, ich arbeite am fixen Ort zur festen Zeit, ist vielen Berufen Geschichte. Es geht jetzt viel mehr um, wo arbeite ich, wo örtlich und zeitlich flexibel. Dann die digitalisierten Prozesse erfordern mehr Standards und engen so die persönlichen Entscheidungsräume ein. Also wenn Mitarbeiter nicht schon durch irgendwelche Bots ersetzt wurden, dann sind die Entscheidungsfreiheiten in den digitalen Geschäftsprozessen doch recht übersichtlich. Hier haben wir für die Arbeitsabläufe relevant. Die digitalisierten Prozesse machen transparenter und erhöhen so auch die Kontrolle und damit auch den Leistungsdruck. Die beschleunigte digitale Welt führt auch dazu, dass die Endgeräte entgrenzen und dauerhaft erreichbar machen und zahlreiche Kommunikationskanäle uns permanent mit Nachrichten fluten und uns ständig unterbrechen auf dem Arbeit, also während der Arbeit, aber auch im Privatleben. Im Privatleben hauptsächlich dieser Social-Media-Leistungsdruck und viel Kommunikationsstress durch Nachrichtendienste, WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter. Zweiter Bereich, der zu den psychischen Erkrankungen geführt hat, ist die Zunahme potenziell belastender Tätigkeiten, hier hauptsächlich im beruflichen Bereich. Unser permanentes ökonomisches Wachstum führt zu immer schnelleren Abläufen und erhöht somit auch den Leistungsdruck. Die Dienstleistungstätigkeiten nehmen weiter zu, mit oft direktem Kundenfeedback. So sind die Kunden, also die Kundencenter sehr, die Mitarbeiter im Kundencenter sehr belastet. Zusätzliche Projekte erhöhen den Zeit- und Ergebnisdruck zum On-Top-Tagesgeschäft. Also durch diesen Innovationsdruck, den wir im Moment haben, nehmen auch die Projekte zu. Und man schätzt, dass etwa 40-50% der Arbeitszeit mittlerweile in Projekten gearbeitet wird. Die Flexibilisierungsanforderungen steigen, zeitlich wie räumlich. Schnelles Wachstum der Großkonzerne erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen und natürlich die Globalisierung mit internationalem Austausch, andere Kulturen, andere Sprachen und so weiter. Der nächste Bereich, warum es zu diesen starken psychischen Erkrankungen oder dieser Steigerung gekommen ist, ist, dass der Mensch immer mehr Nebensache wird. Also Menschen werden zu Objekten in Prozessen. Mensch steht in vielen Unternehmen gar nicht im Mittelpunkt, also manchmal sogar noch nicht mal der Kunde. Es geht nur noch um Prozesse und Effizienz und Gewinnmaximierung. Ungenau definierte Prozesse führen zu Konflikten im Team. Dann der Druck der Führungskräfte, die müssen liefern und geben den Druck an ihre Mitarbeiter weiter. Und dann natürlich diese unglaublich vielen mittlerweile digitalen Meetings, wo einfach auch der zwischenmenschliche Austausch fehlt und die aufgrund auch ihrer Häufigkeit stark belasten. Dann noch Privat und Beruf. Die Beziehungen zwischen Menschen treten in digital durchgetakteten Prozessen in den Hintergrund. Also wir sprechen ja kaum noch miteinander, sondern texten nur noch. Dadurch wird der direkte Austausch weniger und es wird sehr viel digital kommuniziert. Dann nochmal der Grund, warum der Anstieg, muss ja eigentlich heißen 2021, diese 11,5%, warum das so stark ins Gewicht fällt. Denn seit fast 2 Jahren sind wir in dieser Pandemielage, die eine absolute Dauerbelastung für uns alle ist. Wir haben ständig Angst um unsere eigene Gesundheit oder um die von Freunden oder Familienmitgliedern. Unsere Freizeit ist stark eingeschränkt. Das führt auch dazu, dass einfach auch mehr gearbeitet wird. Also es gibt so Zahlen, die sagen 20%. Das kann auch langfristig sich negativ auf die Beschäftigten auswirken, zum Burnout oder auch zu Depressionen führen. Die Berichterstattung in den Medien ist eine absolute Überforderung für uns alle. Also wer sich das tagtäglich reinzieht, der ist stark psychisch belastet, vor allem auch also viele unterbewusst. Dann die Veränderungen in der Gesellschaft, die gerade stattfinden, haben große Effekte. Man weiß auch gar nicht, was das für soziale und psychische Folgen haben kann. Dann wirkt die Pandemie als Verstärker auch für psychische Erkrankungen. Also Einsamkeit ist gesteigert, die Ängste sind vermehrt, Unruhe wird mehr. Ja, und dann noch die täglichen neuen Herausforderungen durch diesen Maßnahmen- und Regeldschungel. Wir müssen ja immer gucken, was dürfen wir eigentlich noch, wo und wo müssen wir welche Maske tragen oder geimpft, geboostert oder getestet sein. Das ist auch extrem belastend. Ja, kommen wir jetzt dazu, wie eine psychische GWU durchgeführt wird und was dabei besonders zu beachten ist. Hier haben wir nochmal den Ablauf der psychischen Gefährdungsbeurteilung, der sich aufteilt in eine Planungsanalyse und eine Maßnahmenphase. Wir schauen uns jetzt aber an, was ist besonders an der psychischen Gefährdungsbeurteilung? Und dazu müssen wir als erstes verstehen, wie es überhaupt zu einer psychischen Gefährdung oder einer psychischen Belastung kommt. Und dazu ist es ganz wichtig, zwei Begriffe zu unterscheiden. Die gibt es bei den anderen Gefährdungsbeurteilungen auch, aber die ist bei der psychischen nochmal ein bisschen anders. Die Belastung und ist genau für beide gleich schwer, also ein sichtbarer und messbarer Faktor. Die Belastung neutral, also für beide gleich. Dies hat aber individuelle Wirkungen auf diese beiden Herren. Der eine scheint ganz glücklich zu sein, der andere eher nicht. Das ist praktisch die Beanspruchung, also die wahrgenommene Wirkung der Belastung, also des Bildschirms, auf die Person. Schauen wir uns das mal genauer an, von der Belastung bis dann zur Auswirkung. Es ist ein Prozess. Wir sehen hier links die Belastung, neutral, für alle gleich. Die kommt natürlich aus dem privaten und dem beruflichen Bereich. Und am Ende die Auswirkungen auf das Umfeld, auch wieder auf den privaten Bereich und beruflich. Das sind Bereiche, die man sehen kann und messen kann, während man hingegen diese beiden grauen Teile hier in der Mitte, diese Bereiche, nicht sehen kann. Die sind sehr individuell, also die Verarbeitung ist individuell und die Auswirkungen auf die Person auch. Schauen wir uns jetzt mal die Belastung nochmal genauer an. Was ist die Belastung? Das war ja in unserem Beispiel der Bildschirm. Was sind die Belastungsfaktoren? Die gibt es natürlich aus dem privaten wie aus dem beruflichen Bereich. Privat, Familie, Freunde, Gesundheit, Gesellschaft. Gesundheit, Gesellschaft ist das, was gerade auch im Privaten besonders belastet. Es sind aber für die psychische Gefährdungsbeurteilung nicht relevant. Also da darf der Arbeitgeber nicht nachfragen. Was für die psychische Gefährdungsbeurteilung aber relevant ist, sind die beruflichen Belastungsfaktoren, nämlich Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, die sozialen Beziehungen, die häufig am meisten ins Gewicht fallen, die Arbeitsumgebung und die neuen Arbeitsformen, New Work, also Homeoffice, Zeitarbeit und Co. Gehen wir jetzt weiter. Jetzt die Belastung wirkt praktisch auf den Menschen ein und führt zu dieser individuellen Verarbeitung. Was ist diese individuelle Verarbeitung? Die ist bei jedem anders, je nachdem, wo er herkommt und was er so erlebt hat. Das kann die Einstellung sein zu einer Aufgabe, die Motivation, auch die Qualifikation, die persönlichen Ziele, die Bewältigungsstrategie, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um. Das Alter spielt eine Rolle und das Selbstvertrauen und natürlich noch viele, viele, viele Dinge mehr. Diese individuelle Verarbeitung wirkt jetzt auf uns ein, also das ist die wahrgenommene Wirkung der Belastung und führt dann in der Folge entweder zu einer positiven Beanspruchung, also zu Motivation, Arbeitszufriedenheit und Gesundheitsförderung, oder wenn es sich negativ auswirkt, kommt es zu einer Fehlbeanspruchung, also zu Stress, Frustration, Demotivation und am Ende zu psychischen Krankheiten. Die DIN ISO 10075 hat nochmal zwischen lang- und kurzfristigen Beanspruchungen unterschieden. Hier kurz positiv, es gibt einen Aufwärmeffekt, wir laufen erst warm, eine Aktivierung, wir lernen, es gibt eine gesteigerte Konzentration und die psychische und körperliche Aktivität steigt. Langfristig führt das dann zu einem Übungseffekt, zu Kompetenzentwicklung, Erfolgserlebnissen, Übung, Weiterentwicklung und Gesundheitsförderung. Wenn sich die Beanspruchung aber negativ auf uns auswirkt, kommen wir erstmal, das kennen wir wahrscheinlich alle, kurzfristig psychische Ermüdung, ermüdungsähnliche Zustände, Monotonie, herabgesetzte Wachsamkeit, psychische Sättigung und auch Stressreaktionen. Das kann dann in der Folge zu Burnout führen, zu anderen körperlichen und psychischen Erkrankungen und somit auf negative Folgen auch für das Privat- und Berufsleben. Diese Beanspruchung wirkt sich dann auf das Umfeld aus. Das ist wieder das, was wir wieder messen und sehen können. Das sieht dann so aus, dass die positive Beanspruchung natürlich auch die Unternehmensleistung steigert und positive Effekte auf das Privatleben hat, während hingegen die Fehlbeanspruchung zu einer reduzierten Unternehmensleistung führt und auch negative Effekte auf das Privatleben hat. Welches sind die typischen beruflichen Belastungen, die in der Folge zu negativen Beanspruchungen führen? Also was sind praktisch die Bereiche, die dann psychisch ermüden beziehungsweise auch zu psychischen Krankheiten führen? Das wurde mal wissenschaftlich erhoben und wen wundert's, als erstes kommt die schlechte Führung. Es sind immer meistens zwischenmenschliche Dinge, die da im Vordergrund stehen. Dazu gehört die Führung, aber auch ein geringer Handlungsspielraum, also die Entscheidungsprozesse im Unternehmen und eine hohe Arbeitsintensität, also das Verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Arbeitszeit. Oft ist es auch eine Kombination aus diesen beiden Bereichen, die zu Stress, Frustration führen. Dann die geringe soziale Unterstützung. Das kann auch durch den Vorgesetzten sein, aber auch durch Kollegen. Ein zu viel an Homeoffice. Man hat nämlich herausgefunden, dass Homeoffice an sich, also auch natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren, als Belastungsfaktor dazugekommen ist. Aber es geht um das Wie. Man hat herausgefunden, dass diese hybride Variante des Homeoffice eigentlich am idealsten ist. Also wenn man 1, 2, 3 Tage die Woche im Homeoffice ist, ist es für viele vollkommen okay. Der ein oder andere braucht weniger, 1 Tag, 2 Tage. Aber ein 100% Homeoffice wird für viele als absolute, das kann sich keiner so richtig mit anfreunden. Was ist sonst noch? Rollenstress, also widersprüchliche Anforderungen, wenn zum Beispiel 2 Vorgesetzte unterschiedliche Anweisungen geben. Dann die vielen Überstunden, aggressives Verhalten am Arbeitsplatz, die übermäßige Nutzung von digitalen Angeboten, das haben wir eben schon kurz, und noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel auch die Schichtarbeit, fehlende Arbeitsmittel und Unterbrechungen. So, welche Krankheiten resultieren denn nun aus diesen psychischen Belastungen? Also man hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, welche Erkrankungen kommen denn tatsächlich durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Da gibt es auf der einen Seite die körperlichen Erkrankungen, die Erkrankung des Haltungs- und Bewegungsapparats, also die Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und so weiter. Hoher Blutdruck, Bauchschmerzen, Übelkeit, Tinnitus, Appetitlosigkeit und Brustschmerzen. Und die nachgewiesenen psychischen Erkrankungen, Burnout, hier noch mit einer Zahl, das sind nämlich etwa 400.000 Arbeitsunfähigkeitstage auf 10 Millionen Versicherte. Das hat die DRK herausgefunden. Also 400.000 Arbeitsunfähigkeitstage auf 100 Millionen Versicherte pro Jahr. Bei den Depressionen sind es sogar 4 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf diese 10 Millionen Versicherte. Die Angststörungen, die Anpassungsstörungen, Panikattacken sind auch viele dazugekommen. Und auch in den letzten 2 Jahren ein starker Anstieg der Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Und auch die Selbstmorde und Selbstmordversuche sind gestiegen. Ja, das ist nun die erste Besonderheit. Die Besonderheit, dass die Belastung durch die individuelle Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen hat. Das gibt es natürlich bei den anderen Gefährdungsbeurteilungen auch. Aber bei den psychischen ist es nochmal sehr besonders, dass man sie halt nicht direkt sehen kann. Also die Belastung jetzt zum Beispiel von diesem Bildschirm ist ganz klar, wiegt 50 Kilo. Ist eine Belastung, aber bei den psychischen Belastungen ist es unklar. Man kann sie nicht so einfach sehen. Was ist noch eine weitere Besonderheit? Die weitere Besonderheit hat mit der Wahrnehmung zu tun, also die Wahrnehmung der Belastungsfaktoren. Erstmal, was ist überhaupt Wahrnehmung? Wahrnehmung ist der Prozess der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung von Reizen, also bewusst und unbewusst. Genau, und der Mensch neigt oft dazu, Informationen bewusst, aber häufiger noch unbewusst auf andere Ursachen zu projizieren. Es werden zum Beispiel andere Ursachen unterstellt. Dies erschwert die Ermittlung der wirklichen Ursache der Beanspruchung. Dazu ein Beispiel. Es kann eine Beanspruchung sein, die klar auf eine Belastung zurückgeführt werden kann. Hier habe ich jetzt mal den Burnout rausgenommen. In einer Abteilung gab es 2 Burnout-Fälle und da hat man durch Mitarbeiterbefragung rausgefunden, okay, es ist tatsächlich die hohe Arbeitsintensität gepaart mit dem geringen Handlungsspielraum, die dazu geführt hat. Da kann man dann Maßnahmen finden und das Ganze beheben. Es gibt aber auch Beanspruchungen, die nicht direkt auf eine Belastung zurückgeführt werden können. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, und das ist jetzt der, der am kostspieligsten war. In einer Abteilung wurde über schlechte Luft im Großraumbüro geklagt. Es wurde versucht herauszufinden, woher das kommt, ob das an der Lüftungsanlage liegt oder an anderen Faktoren. Es konnte aber nichts ermittelt werden. Es wurde ganz viel gemessen und ausprobiert, aber man konnte nicht herausfinden, woran das liegt. Dann hat sich irgendwann die Geschäftsführung doch entschlossen, die komplette Lüftungsanlage auszubauen und eine neue zu installieren. War irrsinnig teuer und hat lange gedauert, hat aber nichts gebracht. Der Gestank blieb, und erst als die Führungskraft aus dieser Abteilung aus einem anderen Grund in eine andere Firma gewechselt hat, ist dieser Geruch verschwunden. Das sind Dinge, die nicht bewusst passieren. Sowas ist unterbewusstes Phänomen. Und dies kann man nur rausfinden, indem man sich praktisch alle Bereiche anguckt. Da haben wir diese Besonderheiten nochmal. Die Belastung hat durch die individuelle Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen. Psychischen Bereich nochmal besonders, weil man die nicht unbedingt sehen kann. Und das Zweite ist, dass eine Beanspruchung nicht direkt auf eine Belastung zurückgeführt werden kann. Da muss man erst suchen, okay, woran hat es denn wirklich gelegen? Wie kann man nun diese tatsächliche Belastung ermitteln, wenn man gar nicht so richtig weiß, okay, wo kommt der Gestank her? Indem man sich praktisch drei Bereiche anschaut und, ich würde mal sagen, hinten anfängt bei der Auswirkung. Da kann man eine Bestandsaufnahme machen, recht objektiv. Dann schaut man sich die Wahrnehmung der Beschäftigten an, subjektiv. Und man schaut sich auch die Belastungsfaktoren an, die man ja messen kann. Wie sieht das aus? Bestandsaufnahme. Gibt es im Unternehmen einzelne Abteilungen und Auffälligkeiten? Und wo sollte man besonders hinsehen? Das können Unternehmensdaten sein, Krankheitstage, Fluktuation, Unfälle, Fehler, andere Befragungen. Oder man fragt einfach, gab es Auffälligkeiten? Dann fragt man die Wahrnehmung der Mitarbeiter ab. Das kann man in Form von Fragebögen machen oder Workshops oder Interviews. Welche Faktoren sind aus Sicht der Mitarbeiter relevant? Also, ne, sie nehmen einen Gestank wahr, wissen aber jetzt erstmal nicht, wo kommt's her. Das sind sehr subjektive Eindrücke, die negativ und positiv ausfallen können. Genau, und dann schaut man sich noch die Belastungsfaktoren an, die neutralen Durchmessung. Ist ein Belastungsfaktor vorhanden beziehungsweise in einer erheblichen Ausprägung sichtbar, was da eine Rolle spielt? Also da kann man zum Beispiel feststellen, dass diese Geruchsprobleme nicht aus der Klimaanlage oder aus der Lüftungsanlage kamen. Wie geht man weiter vor? Man legt diese ganzen Daten zusammen, die Bestandsaufnahme, die Wahrnehmung und die Messung der Belastungsfaktoren, und stellt diese gegenüber. Man legt sie zusammen und guckt, okay, gibt es auffällige Fakten in den Abteilungen oder auffällige Wahrnehmungsmuster oder erhöhte Messwerte. Da kann man auch die anderen GBUs mit hinzuziehen. Und dann gibt es entweder unkritische Bereiche, wo man sagt, alles supi, können wir so lassen, gibt keinen Befund. Oder in Rot Maßnahmen, die ganz klar sind, wie zum Beispiel die Sache mit dem Burnout, zu hohe Arbeitsintensität und geringer Handlungsspielraum, kann man Maßnahmen entwickeln. Und bei Dingen, die unklar sind, zum Beispiel die Sache mit dem Geruch, und liegen aber keine Messwerte vor, dann muss man sich das genauer angucken. Dann muss man in die Abteilung gehen und rausfinden, was ist da wirklich das Problem. Wie geht eine gute psychische Gefährdungsbeurteilung? Es gibt ganz wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen, die dann zu Erfolg führen. Also Sie sollten klein anfangen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Die psychische GBU soll ja nicht bei Ihnen oder in Ihrem Unternehmen auch zu einer negativen Beanspruchung führen. Sie brauchen unbedingt Rückhalt der Führungskraft und der Geschäftsführung. Also wenn die nicht im Boot sitzen und da mitmachen, dann können Sie es eigentlich schon vergessen. Die Einbindung der Mitarbeiter braucht viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit. Das ist ein hoher Zeitaufwand. Dann natürlich die Partizipation der Mitarbeiter. Die müssen an den Umfragen teilnehmen, an den News oder Workshops und sich natürlich dann auch mit den Maßnahmen anfreunden. Es braucht eine Steuerungsgruppe, gerade in etwas größeren Unternehmen. Da gehört dann die Arbeitssicherung, Personalabteilung, vor allem der Betriebsrat mit an den Tisch. Und der hat auch ein Mitentscheidungsrecht. Dann kommt es natürlich auch auf eine fachgerechte Ermittlung an, welche Instrumente nimmt man da. Genau, und dann natürlich geht es noch um die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen. Dann kommt es nämlich dazu, was die Folie hatte ich Ihnen eben schon gezeigt, dass es positive Effekte auf die Mitarbeiter und auf die Unternehmen hat. 10 Jahre psychische GBU. Wie viele Unternehmen haben es schon gemacht? Ich habe alles Mögliche schon gehört und gelesen. 60%, 40%, 38%. Was mit Sicherheit, was man sagen kann, ist, dass je größer ein Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass die psychische GBU schon gemacht wurde. Die Skandinavier sind mal wieder vorne. Da sind es nämlich 80%. Die kennen auch die genaue Zahl. Wann prüfen Behörden oder Unfallversicherungsträger? Gar nicht oder nur dann, wenn tatsächlich irgendwas vorgefallen ist. Gibt aber auch Prüfungen. Das sage ich gleich noch. Genau. Und warum? Weil es mangelndes Fachwissen gibt oder keine Qualitätsstandards, der Aufwand zu hoch ist oder schlichtweg die Orientierung fehlt. Genau, springen wir noch mal schnell zur GDA. Die hat sich nämlich so Priorisierungsphasen überlegt, wo sie sich einzelne Bereiche der gesamten Gefährdungsbeurteilung anguckt. Die hat 2005 bis 2018 nämlich 13.000 Besichtigungen gemacht. Da ging es auch um die arbeitsbedingten psychischen Belastungen. So wie ich das verstanden habe, ging es da hauptsächlich um Beratung und weniger um Prüfungen. Gibt aber jetzt auch die neue Priorisierungsphase 2019 bis 2024. Da haben sie sich 200.000 Besichtigungen vorgenommen in den Unternehmen. Da steht ja auch schon jemand bei Ihnen vor der Tür. Und da wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen strenger geguckt. Aber ich denke, dass es immer noch mehr im Fokus steht, dass es mehr um Beratung geht, als jetzt irgendwelche Bußgeldkataloge anzuwenden. Es gab vor 2 Wochen erst diesen Arbeitsschutztag, nochmal ganz kurz, was da vielleicht noch relevant ist, dass ab 2025 5% aller im Land vorhandenen Betriebe von den Aufsichtsbehörden überprüft werden sollen. Genau, finde ich noch recht wenig, ehrlich gesagt. Dann gibt es auch immer regionale Unterschiede. Also jeder kann mal in seinem Landkreis, in seiner Stadt gucken, wer prüft und wie machen sie es. Also in Hamburg ist es zum Beispiel das Amt für Arbeitsschutz. Die haben ein Handlungskonzept rausgegeben, was aber dem der GDA fast 100% gleicht. So, wie sieht die Zukunft aus? Auf jeden Fall Fokus auf den neuen Arbeitsformen, mehr Prävention und betriebliches Gesundheitsmanagement und Programme zur Bekämpfung von psychischen Erkrankungen. Das ist hauptsächlich von den Krankenkassen. Sie können natürlich die psychische GBU von externen Experten durchführen lassen. Das hat einige Vorteile, aber auch Nachteile. Natürlich ist da die Expertise von den Fachkräften da, aber auch dann höhere Kosten. Sie können aber auch, und je nach Größe empfiehlt sich das auch, das selbst machen und zum Beispiel die Gründung eines eigenen Gesundheitsmanagements machen. Und Sie kennen auch Ihr Unternehmen am besten. Und es ist auf jeden Fall kostengünstiger, obwohl man schon wissen muss, dass es sehr große Ressourcen bindet. Was noch mal ganz kurz zu den Maßnahmen. Ganz wichtig, die ganzheitliche betriebliche Prävention soll im Vordergrund stehen. Und zwar bedeutet das, dass sich alles angeguckt werden soll. Also die körperlichen Erkrankungen und die psychischen, weil die auch miteinander in Beziehung stehen. Also eigentlich muss man sich alle Bereiche anschauen und in Beziehung gebracht werden. Also der Mensch muss einfach definitiv mehr in den Mittelpunkt. Dann ist es natürlich wichtig, dass sich andere Formen der Beratung ergeben, wie zum Beispiel digital und Präsenzseminare. Und dann, das war auch Thema auf dieser Arbeitsschutztagung, die neuen Themen der Arbeitswelt auf jeden Fall. Diese Dynamisierung von Raum, Zeit und Struktur, das hatten wir am Anfang schon. Die Digitalisierung der Arbeit, dann in der Diversität natürlich und der demografische Wandel. Und es braucht einfach neue und ganzheitliche Arbeitsschutzleitbilder. So, zu den Maßnahmen, wo kann man die ansetzen? In 2 Bereichen, nämlich bei den Belastungen. Man kann die Belastungen reduzieren und man kann aber auch an der individuellen Verarbeitung arbeiten. Das kann man auf 3 Ebenen. Auf der Unternehmensebene, auf der Gruppenebene oder auf den persönlichen Angebote machen. Also Unternehmensebene betrifft das ganze Unternehmen, Gruppenebene einzelne Abteilungen und persönliche Angebote dann sind sehr individuell. Genau, Belastungen reduzieren, Optimierung der Arbeitsbedingungen im Unternehmen und Bearbeitung oder Bearbeitung der Stärken. Da gibt es dann halt Präventionsprogramme für die Mitarbeiter. Genau, das ist das eine. Also auf der strukturellen Ebene im Unternehmen, vielleicht nochmal das ganz kurz. Also die wenn man die Belastungsfaktoren reduzieren will, das sind auch 3 Ebenen, die das anspricht, nämlich die Führungsstruktur und die Führungsinstrumente, Unternehmens- und Führungskultur und Arbeitsform und Arbeitsgestaltung. Nochmal hier zum Schluss, was könnte Prävention bzw. Maßnahmen für die Verarbeitung sein? Das sind dann die individuellen Angebote. Die sind sehr vielfältig, also von Sport, Burnout-Prävention, Trainings, für die psychische Belastung für Führungskräfte, damit sie wissen, was das ist, erstmal auch bei sich gucken können und auch bei ihren Mitarbeitern. Supervision für Führungskräfte, Resilienz, Stresstrainings, Work-Life-Balance-Kurse, Coachings und natürlich alle Formen von Aus- und Weiterbildung. Gerade was diese persönlichen Sachen angeht, also Diese Präventionskurse, da empfehle ich immer, dass Präsenzkurse vor Online-Kursen und vor Selbsthilfebüchern, also Selbsthilfebüchern ist immer sehr super, sich da zu informieren, aber das hat selten ein Verhalten geändert. Genau, Online-Kurse ist auch super, aber wenn es gerade um so persönliche Dinge geht, empfehle ich immer, Präsenzkurse zu besuchen. Was ist wichtig hier noch ganz kurz? Die Prävention psychischer Erkrankungen ist genauso wichtig wie die frühzeitige Prävention von körperlichen Erkrankungen. Das ist wieder dieser ganzheitliche Ansatz. Die körperliche Gesundheit und psychische Wohlbefinden gehören immer zusammen. Dann kann man sehen, wie wenig eigentlich davon bekannt ist. Jetzt genau am Schluss. Psychische Belastungen und Störungen werden immer noch stark tabuisiert. Hier braucht es viel Sensibilisierung in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Die psychischen Krankheiten entstehen im Berufs- und im Privatleben durch diese vier Faktoren, die ich genannt habe. Digitale Welt, Zunahme belastender Tätigkeiten, Umgang miteinander und durch die Corona-Pandemie. Dann ist es wichtig, die individuelle Verarbeitung der Belastungsfaktoren zu reduzieren und die individuelle Wahrnehmung zu stärken. Die Relevanz steigt, also im Moment wird noch nicht geprüft, das hatte ich ja gesagt, oder wenig kontrolliert, eher beraten. Aber es gibt Bußgeldkataloge, ich habe sie auch schon gesehen, habe ich noch nie gehört, dass sie angewandt wurden. Genau, aber das kommt in Zukunft, gehe ich davon aus. Wichtig ist, anfangen oder den nächsten Schritt machen und an den Anforderungen wachsen und Zweifel Hilfe in Anspruch nehmen. Genau, jetzt hier noch mein letztes Bild für die, die da unten noch stehen und dass sie sich irgendwie noch ein bisschen nicht rantrauen. Gehen Sie einfach den ersten Schritt. Sie müssen nicht gleich die ganze Treppe hochlaufen. Wenn Sie schon auf weiteren Stufen stehen, dann lernen Sie einfach aus Ihren Erfahrungen und machen weiter. Ja, so viel von mir.